Kopf, ich gewinne, Zahl, du verlierst. Die Apple Computer Company war 1976 in einer kalifornischen Garage gegründet worden. Ihr Börsengang 1980 war der größte seitdem der altehrwürdigen, damals 53-jährigen Ford Motor Company 1956. Apple wurde über Nacht zur Legende. Außerdem gab es den Weg vor. Der Börsengang wurde von da an zum Initiationsritus für hunderte hoffnungsvoller Hightech-Startups und damit gleichbedeutend mit dem Erfolg des Silicon Valley. Und das mit gutem Grund. Der Börsengang ist der Punkt, an dem sich Erwartungen und Potenzial den Realitäten des Marktes stellen. In einem einzigen Augenblick erfasst er über längere Zeit hinweg generierten Wert und kapitalisiert das künftige Profitpotenzial einer Unternehmung. Was nichts anderes bedeutet, als dass für das Risikokapital Timing alles ist. Die Orchestrierung dieses alchemistischen Augenblicks, in dem der lange, gewundene, für gewöhnlich kollaborative Weg der Innovation sich in harter Währung kristallisiert, ermöglicht es Investoren wie Risikokapitalgebern, Gründern und Mitarbeitern der ersten Stunde, eine reiche Ernte einzufahren. Dieser eine Augenblick setzt all das gebundene Kapital, die Summe aller Findungsgabe, Bemühungen, Risiken, all der Zusammenarbeit und Beharrlichkeit, die in die neue Idee eingeflossen sind, frei und überlässt es den Kontrolleuren des Marktes, die weder zwangsläufig in den Innovationsprozess noch in die verbundenen Risiken involviert waren. Die öffentliche Erstemission ist zunächst einmal eine Möglichkeit für die frühen Investoren, sich auszahlen zu lassen. Die bloße Möglichkeit des Börsengangs ermutigt zur Investition, auch wenn hier nicht unerwähnt bleiben sollte, dass Investoren, die mit einem Auge auf den Ausgang und mit dem anderen auf die Uhr schielen, nicht unbedingt ideal für die Erfüllung des Unternehmenspotenzials sind. Zweitens lässt sich mit dem Gang an die Börse Kapital für die geschäftliche Erweiterung auftreiben, die in einigen Sektoren wichtiger sein mag als in anderen, etwa bei Software, deren wichtigstes Kapital Humankapital ist. Drittens können Gründer mit der Erstemission den Wert ihrer Findigkeit und ihrer Sweat Equity realisieren, das unsichtbar in der Firma steckt. Viertens können jetzt, wo die Firma flüssig ist, Mitarbeiter, die sich der verheißungsvollen Gewinne aus einer riskanten Unternehmung wegen zur Aufgabe ihres sicheren Jobs haben verleiten lassen, den Wert dieses Kapitals realisieren oder wenigstens die Möglichkeit in Betracht ziehen. Letzteres war auch die wesentliche Motivation hinter Microsofts Börsengang 1986, nachdem die Firma bereits 1982 Optionen ausgegeben hatte. Wir wiederholen. Investitionen in den frühen Phasen einer Unternehmung sind riskant und scheitern größtenteils. Die Unbeständigkeit der Gewinne aus Risikokapital zu unterschiedlichen Phasen des Geschäftszyklus offenbart die Gefahren. Und dennoch dürfen sich heute viele Risikokapitalgeber aufgrund des Erfolgs von Hightech-Firmen aus dem Silicon Valley zu den Superreichen zählen. Wie konnte es dazu kommen? Sicher, sie sind, wenn auch größtenteils mit anderer Leute Geld, Risiken eingegangen, die belohnt werden wollen. Aber die Erträge kommen aus Investitionen in Firmen, deren Wert nicht selten durch Jahrzehnte staatlicher Investitionen geschaffen wurde. Sind die Wetten, die sie mit ihren Investitionen eingegangen sind, erstmal ausbezahlt, sei es durch einen erfolgreichen Börsengang oder einen Verkauf, haben die Risikokapitalgeber unverhältnismäßig von ihrer bevorzugten Position als Insider profitiert. Des Weiteren profitieren sie von der zunehmend bevorzugten steuerlichen Behandlung von Veräußerungsgewinnen in einem Steuersystem, an dessen Ausformung ihre Branche hart gearbeitet hat. Die Zuweisung der Anteile im Rahmen eines Börsengangs bevorzugt die Insider, also auch die Investmentbanken, die den Deal garantieren. Für Insider besteht ein erheblicher Anreiz, für einen Hype um den Börsengang zu sorgen, den Ausgabepreis möglichst niedrig zu setzen und die Verfügbarkeit des Papiers einzuschränken, um für einen Spike, einen Kursausschlag, zu sorgen. Während alle anderen sich um die jüngste heiße Hightech-Aktie reißen, verkaufen Insider bereits wieder. mit einem hohen Profit. Es ist fast der Inbegriff des Prinzips Kopf, ich gewinne, Zahl, du verlierst. All das zeichnete sich bereits in der sich entwickelnden Mikroelektronikindustrie der 1980er Jahre ab, die eine fruchtbare Testumgebung für die Entwicklung der amerikanischen Risikokapitalbranche war. Die jahrzehntelangen staatlichen Investitionen hatten die Voraussetzungen dafür geschaffen, dass Unternehmen dieses Sektors in einem für Risikoinvestoren interessanten zeitlichen Rahmen mit marktfähigen Produkten aufwarten konnten. Allmählich breitete sich das Venture Capital Modell auf andere Zukunftssektoren aus. Auch die Bio-Pharma-Branche baute auf massiven Investitionen der öffentlichen Hand auf, in ihrem Fall auf dem biowissenschaftlichen Wissensfundus der National Institutes of Health, NIH, der bis 1938 zurückgeht. Zwischen 2009 und 2016 gaben die nationalen Gesundheitsinstitute im konstanten Dollar von 2009 durchschnittlich 31,5 Milliarden Dollar aus, doppelt so viel wie in den 1990ern und dreimal so viel wie in den 1980er Jahren. 2016 belief sich der Betrag auf 32,3 Milliarden Dollar. In der Bio-Pharma-Industrie sind jedoch die Produktzyklen weit länger und spekulativer als in der Mikroelektronik, was sie auf den ersten Blick nicht ins übliche Finanzierungsmodell der Risikokapitalisten mit ihrer auf 5 Jahre bemessenen Exit-Strategy passen lässt. Neben Firmen wie Amgen, Genzyme und Biogen ist Genentech, heute Teil von Hoffmann La Roche, eine von einer kleinen Zahl von Bio-Pharma-Firmen, die ihr Versprechen auf ein Blockbuster-Medikament mit Verkäufen im Wert von über 1 Milliarde Dollar hat halten können. Insgesamt gibt es davon gerade mal 30. Trotz dieser eher dürftigen Bilanz haben es hunderte von Bio-Pharma-Startups geschafft, sich mittels eines Börsengangs zu finanzieren und über Jahre hinweg im Geschäft zu bleiben, nicht selten ohne den Klotz eines konkreten Produkts am Bein. Diese produktlosen Börsengänge erhalten sich zum einen durch Forschungs- und Entwicklungsverträge mit großen Pharmakonzernen am Leben, zum anderen durch den spekulativen Handel mit ihren Aktien an der Nasdaq, hinter dem wiederum Nachrichten über Erfolg oder Misserfolg ihrer jüngsten klinischen Versuche stehen. Aber so schwierig es sein mag, ein verlässliches Einkommen mit der Entwicklung neuer Blockbuster-Medikamente zu erwirtschaften, so hat es ganz den Anschein, als gäbe es jede Menge Möglichkeiten, sich sein Geld damit zu verdienen, mit Mitteln und Wegen solcher Verdienstmöglichkeiten zu spekulieren. Auch hat diese wenig bemerkenswerte Bilanz dessen in die Biowissenschaften investierte Steuergelder in erfolgreiche Produkte zu verwandeln, das Management dieser Unternehmen nicht davon abgehalten, dicke Saläre und Aktienanteile ihrer Firmen zu beziehen. Die klassische Ökonomie hätte wenig Verständnis gehabt für die Art und Weise, in der die Risikokapitalbranche Wert durch die Bewegung finanzieller Mittel abschöpft. Sie sah den Sinn eher in der Schöpfung von Wert als in seiner bloßen Zirkulation. Die Vermögen jedoch, die Gründer, Risikokapitalgeber, Beschäftigte der ersten Stunde und Topmanager in den 1990er und Anfang der 2000er Jahre mit dem Tech-Boom im Silicon Valley machten, zogen ihre Kreise und setzten neue Normen und Erwartungen dafür, was die Vergütung von Führungskräften in etablierteren Sektoren anging. Ähnlich hochgesteckte Erwartungen hielten im Patentsystem Einzug und umfassender noch in innovativen Sektoren wie der Informations- und Kommunikations-, der Biotechnologie und der Pharmazeutik. Kurzum, Patente sind heute gleichbedeutend mit der Abschöpfung von Wert.